Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Speichel, Blut, Fellreste, Schuppen oder winzige Hautpartikel. Lebewesen hinterlassen genetische Spuren in ihrer Umwelt. Ein Forschungsteam aus Florida hat solche Umwelt-DNA-Proben untersucht, die ursprünglich genommen wurden, um Meeresschildkröten und Tierkrankheitserreger zu untersuchen. Bei ihren Analysen fanden die Wissenschaftler allerdings auch viel menschliche DNA in den Wasser-, Sand- und Luftproben. Und das in erstaunlich guter Qualität. Humangenetischer Beifang nennen sie das in ihrer Studie im Fachmagazin Nature Ecology and Evolution. Und der wirft ethische und rechtliche Fragen auf. Wer soll zu welchem Zweck auf die Informationen zugreifen, die darin stecken? Zum Beispiel über genetische Erkrankungen oder die Herkunft einer Person. Darüber habe ich vor der Sendung mit Matthias Wienroth gesprochen, Wissenschaftsforscher am Center for Crime and Policing der Northumbria University in Newcastle, der nicht an der Studie beteiligt war. Ich habe ihn zuerst gefragt, menschliche DNA als Beifang in Umweltproben, ist das bislang noch gar nicht groß als Problem thematisiert worden?
Im forensischen Bereich, also in der Gerichtsmedizin, gibt es da schon eine ganze Zeit lang Interesse an der Erkennung von menschlicher DNA in der Umwelt. Da wird es auch nicht als Problem gesehen. Was die Studie jetzt macht, aber die wir gerade besprechen, ist, dass es diesen unbeabsichtigten Beifang thematisiert. Und das ist eigentlich schon sehr interessant, wie die Autorinnen dieser Studie das tun. Dass sie zum einen sagen, dass man da ziemlich gute DNA-Profile erstellen kann. Aber auf der anderen Seite, dass sie sich auch damit jetzt auf ethischer Ebene befassen. Und das finde ich ganz, ganz hervorragend. Sie fragen, was bedeutet das für die Wissenschaft? Wie kann man umweltwissenschaftliche Forschung ethisch betreiben, wenn man menschliche DNA ohne das Einverständnis der Spurenleger aufzeichnet und analysiert?
Dieser genetische Beifang, der könnte ja auch, kann man sich zumindest vorstellen, auch sinnvoll oder nützlich sein. Das Beispiel Forensik haben Sie gerade schon gebracht, also bei der polizeilichen Ermittlungsarbeit.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, dort gibt es ja schon seit Jahren das Interesse daran herauszufinden, ob man menschliche DNA in der Umwelt finden kann, zum Beispiel im Staub und auch seit eher kurzer Zeit auch in der Luft, vor allem aber in geschlossenen Räumen. Und diese neue Forschung zeigt jetzt auch, dass man das tatsächlich auch im offenen Raum sozusagen draußen diese DNA finden kann und analysieren kann. Und das kann natürlich von großem Interesse sein an einem Tatort, wo man keine anderen offensichtlichen Spuren findet. Da kann es natürlich ganz großes Interesse sein, diese DNA zu nutzen, um ein generelles Profil einer unbekannten Person zu erstellen. Und dann kann man diese Umwelt-DNA halt mit bestehenden forensischen Techniken verbinden, wie zum Beispiel der Phänotypisierung, wo man sagt, können wir hier herausfinden, wie die Person eventuell aussieht, ganz grob. Oder wenn es ein besonders gutes Profil geben sollte, kann man das auch vergleichen mit Profilen auf bestehenden Datenbanken. Ja? Also ob das vielleicht eine bereits bekannte Person ist, die man hier sucht. Und auch im medizinischen Bereich kann man da natürlich ein Interesse oder eine Verwendung für das Auffinden von menschlicher DNA in der Umwelt finden, wenn man zum Beispiel in bestimmten Gebieten auf Stresshormone hinaus Analysen durchführt, auf Umwelteinflüsse auf die menschliche DNA. Das kann sich sowohl auf den längeren Zeitraum hinweg, also auf längere Studien erstrecken, aber auch schauen, wie sich das jetzt auf die Methylation, also das Altern der DNA auswirkt. Kann es sein, dass bestimmte Umwelteinflüsse Menschen schneller altern lassen? Und wie kann man das dann eventuell ansprechen? Das wäre auch ein Bereich der Anwendung von menschlicher DNA, die man in der Umwelt finden kann. Und das wäre vielleicht auch eine sehr nutzbringende Sache.
Mhm. Auf der anderen Seite könnten solche Spuren menschlichen Erbguts in der Umwelt natürlich auch missbraucht werden. Die Autoren dieser Studie sprechen von einem ernsthaften ethischen Problem und warnen zum Beispiel vor einer genetischen Überwachung von Menschen in der Zukunft. Zum Beispiel auch durch Abwasserüberwachung oder Luftfilterung an bestimmten Kontrollpunkten. Welche Risiken sehen Sie?
Ja, vielleicht können Sie sich an den Film Gattaca erinnern, wo auch sozusagen anhand von Genetik in der Umwelt, also vor allem hier natürlich ging es um Wimpern, aber generell geht das natürlich auch mit der DNA in der Luft, wo man herausfinden kann, was für Personen in welchem Bereich sich bewegt haben. Und dann stellt sich die Frage, will man vielleicht diesen Personengruppen den Zugang verweigern? Oder will man feststellen, wer in einem bestimmten Bereich war? Da kommt halt das Thema Überwachung sehr stark auf. Und ein großes Problem hierbei ist die mögliche Ausgrenzung von bestimmten Bevölkerungsgruppen über genetische Daten. Es ist sehr schwierig zu verhindern, dass seine eigene DNA in der Umwelt halt landet. Ja? Man kann das wohl kaum verhindern, dass Haut, Haare, Flüssigkeiten wie kondensierter Atem in die Umwelt gehen. Und sobald das dort ist, hat man auch keine Kontrolle mehr über die DNA. Und das ist halt jetzt bisher kein Problem gewesen, so im Großen und Ganzen. Aber sollten dann menschliche DNA-Spuren in der Umwelt in Datenbanken aufgenommen werden, analysiert werden und vielleicht sogar mit anderen Datensätzen abgeglichen werden, dann kann das natürlich ein Problem werden.
Wie kann oder sollte denn jetzt mit diesen potenziellen Risiken umgegangen werden? Also wie könnte reguliert werden, wo welche Daten aus Umwelt-DNA gesammelt werden dürfen, ohne biologische oder Umweltforschung automatisch mit Auflagen zu überlasten vielleicht auch?
Ja, ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, ist, dass die Forscher in der Genetik, sei es jetzt in der Forensik oder in der Umwelt, Ethik nicht nur als bürokratische Hürde, sondern als lebende Praxis verstehen. Das bedeutet, man zeigt Verantwortung in der Selbstverwaltung, unter anderem, wo und von wem man Daten sammelt. Das kann also sein, dass man in bestimmten Gebieten einfach nicht sammeln kann. Da gibt es eventuell dann auch die Möglichkeit, wenn man Materialien oder Spuren aus der Luft oder aus dem Wasser sammelt, die man eigentlich nicht haben möchte, dass man die auch nicht analysiert, sondern dass man die gleich sozusagen dann verwirft oder löscht. Ja, aber zwei andere Punkte, das ist vielleicht ein bisschen leichter für Wissenschaftler zu regulieren, gerade weil Beifang nun mal unbeabsichtigt ist, dass man sich halt sehr stark dazu Gedanken macht, wem man Zugriff auf Daten gewährt und wenn solche Daten tatsächlich irgendwie als Bestandteil von anderen Daten auch auf Datenbanken landen, wie öffentlich sind solche Datenbanken? Ja, wer hat darauf Zugriff? Und welche Datensätze man miteinander abgleicht. Ich glaube, da müsste es einfach noch bessere Selbstverwaltung, aber auch klarere Richtlinien und verpflichtende Richtlinien geben für die genetische Forschung. Ja, also auch in den Umweltwissenschaften. Und zudem denke ich, dass es auch idealerweise eine rege öffentliche Debatte geben sollte.
Menschliches Erbgut als Beifang in Umweltproben. Über die Chancen und Risiken davon haben wir mit dem Wissenschaftsforscher Matthias Wienroth gesprochen.